Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Heinrich August Winkler, einer der prägenden deutschen Historiker der letzten Jahrzehnte, geboren 1938 in Königsberg, Professor für Geschichte an der Freien Universität Berlin, ab 1972 in Freiburg im Breisgau, ab 1991 an der Humboldt-Universität in Berlin, emeritiert 2007. Von 2009 bis 2015 veröffentlichte Heinrich August Winkler die vierbändige Geschichte des Westens. Und in diesem Herbst hat er noch einmal ein 900 Seiten starkes Werk unter dem Titel »Werte und Mächte – Eine Geschichte der westlichen Welt« vorgelegt. In einer Zeit, in der die Befürchtung wächst, dass das Demokratieprojekt des Westens von außen und von innen zerstört werden könnte. Was ist aus dem Westen geworden und wo stehen wir in der Entwicklung dessen, was Heinrich August Winkler als normatives Projekt des Westens bezeichnet? Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, repräsentative Demokratie. Herr Professor Winkler, als Sie 2015 die Geschichte des Westens abgeschlossen haben, gab es noch nicht Donald Trump als US-Präsidenten, es gab keinen Brexit, die AfD saß noch nicht im Bundestag. 4 Jahre später ist das alles Realität. Wie empfinden Sie als Historiker, dem der Westen als Demokratieprojekt am Herzen liegt, diese Entwicklungen?
Als besorgniserregend. Und eines scheint mir ziemlich klar zu sein. Es ist vor allem der Westen selbst, der sich bedroht. Er wird nicht durch äußere Gegner in einer Weise ideologisch in Frage gestellt, wie das für den Westen in der Zeit des Kalten Krieges galt. Weder von Moskau noch von Peking geht eine intellektuelle Herausforderung aus, die man vergleichen könnte mit der oftmals sehr verhunzten Form von Marxismus oder Marxismus-Leninismus, mit der der Westen in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert war. Es geht eigentlich keine attraktive Bedeutung von dem chinesischen Modell aus, was das politische System, was die politische Kultur angeht. Nein, es ist die Infragestellung der westlichen Werte durch westliche Mächte und nicht zuletzt durch die führende westliche Demokratie, die Vereinigten Staaten unter Donald Trump. Nicht, dass die Demokratie in Amerika aufgehört hätte zu leben. Nein, die ist quick lebendig und Trump ist nicht Amerika. Aber dass an der Spitze der mächtigsten westlichen Demokratie ein Mann steht, dem die Werte der amerikanischen Revolution offenkundig nicht mehr viel bedeuten, das ist ein Novum und das setzt gerade Europa einem immensen Druck aus.
Und die amerikanische Gesellschaft muss damit umgehen. Was sagen Sie nach 3 Jahren Trump? Was ist Ihre Zwischenbilanz Amerikas?
Die amerikanische Gesellschaft lässt sich nicht vergleichen oder präziser gesagt, sie lässt sich nicht in Analogie setzen mit der deutschen Gesellschaft der frühen 30er Jahre. Wir hatten in Deutschland 1932 eine Mehrheit aus Nationalsozialisten und Kommunisten, das heißt eine Mehrheit gegen die Demokratie von Weimar. Davon kann in Amerika keine Rede sein. Die amerikanische Gesellschaft ist verfassungspatriotisch und pluralistisch. Die amerikanische Gewaltenteilung hat Trump trotz Ernennung vieler konservativer Richter auch nicht außer Kraft setzen können. Ich setze darauf, dass schlimmstenfalls Amerika selbst 8 Jahre Trump überleben würde, aber soweit ist es noch nicht. Amerika ist nicht in einem Faschisierungsprozess befindlich, so wie man das von vielen europäischen Staaten der Zwischenkriegszeit schon in den 20er Jahren sagen konnte. Wir haben allen Grund, mit den Teilen der Administration eng zusammenzuarbeiten, mit denen rationale Kooperation möglich ist. Und wir haben allen Grund, von europäischer Seite aus mit den gesellschaftlichen und politischen Kräften in den USA zusammenzuarbeiten, die zum Projekt des Westens stehen, die die Werte der amerikanischen Revolution verteidigen. Ich bin überzeugt, dass am Ende auch diese Ära Trump ein Intervall, eine Episode sein wird, aber es wird auch kein Zurück geben in eine vermeintliche Normalität, die es auch schon vor der Wahl Trumps nicht mehr gegeben hat. Das Zeitalter der transatlantischen Kooperation muss nicht enden. Es darf nicht enden, weil der Westen ohne Amerika nicht denkbar ist. Aber diese Kooperation wird von anderer Art sein, als sie es zur Zeit des Kalten Krieges oder noch unter Präsident Clinton war. Eine europäisch-amerikanische Zusammenarbeit verlangt ein sehr viel höheres Maß der Kooperation der im weitesten Sinne liberalen Kräfte Europas. Und damit geht es auch um die Frage, wie die EU mit dem Ausscheiden der ältesten liberalen Demokratie Europas, Großbritanniens, fertig werden wird. Denn auch dies ist eine Schwächung des Westens und eine Schwächung der Europäischen Union. Und da stehen wir vor einer immensen Herausforderung.
Schauen wir nochmal in die Anfänge dieses westlichen Projekts zurück. Wenn man sich ansieht, wohnt ja eigentlich diesem normativen Projekt, wie Sie sagen, der Widerspruch von Anfang an inne. Also diejenigen, die sagen, der Mensch hat unveräußerliche Menschenrechte, sind in Wahrheit und in der Realität ihres Lebens Sklavenhalter. Wie kann es sein, dass Menschen, die sagen, die Menschen haben unveräußerliche Menschenrechte, zugleich einen Großteil ihrer Mitbewohner von diesen Rechten ausschließen, indem sie sie einfach als Sklaven deklarieren?
Man könnte etwas plakativ sagen, dieses normative Projekt des Westens, wie es zuerst in der Virginia Declaration of Rights vom Juni 1776 und kurz darauf in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung niedergelegt, in Worte gefasst wurde, dieses Projekt war klüger als seine in rassistischen Vorstellungen befangenen Urheber. In der Tat, Jefferson und Washington waren Sklavenbesitzer und sie betrachteten Sklaven nicht als gleichwertige Menschen. Aber diejenigen, die diesen großartigen Text der Virginia Declaration oder der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung lasen, wonach alle Menschen frei sind und mit gleichen Rechten geboren sind, die konnten sich auf diese Worte gegen die Urheber dieser Worte berufen. Genau so ist es in den folgenden Jahrzehnten, ja inzwischen zwei Jahrhunderten, immer wieder geschehen. Die amerikanischen Ureinwohner und die aus Afrika zwangsimportierten Sklaven konnten das Versprechen der amerikanischen Verfassung zur Grundlage ihrer Forderungen machen und haben dies so gemacht. Und dasselbe gilt für die Frauen, denen, wenn nicht die Menschenrechte, so doch die Bürgerrechte zum großen Teil vorenthalten wurden. Oder es gilt für die besitzlosen Arbeiter. Man kann die Geschichte des transatlantischen Westens seit den beiden atlantischen Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts, der amerikanischen Revolution von 1776 und der französischen Revolution von 1789 beschreiben als eine Geschichte von Auseinandersetzungen um die Aneignung oder Verwerfung der damals proklamierten Werte. Man kann diese Geschichte auch beschreiben als eine Geschichte der ständigen Verstöße des Westens gegen seine eigenen Werte, Stichworte Kolonialismus und Imperialismus. Aber man kann eben auch diese Geschichte zusammenfassend darstellen als eine Geschichte von Lernprozessen, von Selbstkorrekturen und von Selbstkritik. Und genau das, glaube ich, macht die Attraktivität der westlichen Werte aus. Und das bis heute.
Kolonialismus. Die Sklaverei ist überwunden worden. Und was folgt der Sklaverei, wenn man jetzt den gesamten westlichen Raum, also nicht nur die USA, sondern vor allen Dingen eben auch den europäischen Raum nimmt? Ein Zeitalter der kolonialen Unterwerfung anderer Teile der Welt. Wie erklären Sie sich, dass in diesem Westen der Hang der Gesellschaften so stark ist, sich andere Teile der Menschheit und der Welt unterzuordnen? Ist das ein Ausfluss der Aufklärung und die Arroganz der Aufgeklärten?
Die Aufklärung hat eine lange Vorgeschichte. Zur Aufklärung gehört auch das, was man die Selbstaufklärung des Christentums nennen könnte. Und die beginnt bereits im Mittelalter mit der Entdeckung der Produktivkraft des Zweifels. Man könnte den Namen Abelard nennen, der lange vor Descartes den Zweifel zu einer produktiven Kraft der Erkenntnis erklärt hat. Und die Dynamik des Westens, das heißt zunächst einmal jenes Teiles von Europa, den man das Europa der Westkirche, das lateinische Europa nennen könnte, diese Dynamik hat viel zu tun mit dem Pluralismus, der sich damals herausgebildet hat, beginnend mit der ansatzweisen Trennung von geistlicher und weltlicher Gewalt. Stichwort Investiturstreit. Damit wird ein Individualismus und ein Pluralismus ermöglicht, zu dem ich sonst keine weltgeschichtliche Parallele sehe. Eine negative Seite dieser Dynamik des Westens, dieses pluralistischen Westens, beginnt schon mit dem Zeitalter der Entdeckungen und damit auch mit dem Beginn des Zwangsimports von schwarzen Sklaven nach Amerika. Nochmals, die Geschichte dieser Verstöße hat immer auch frühzeitig schon eine massive Kritik herausgefordert. Nicht unbedingt von Aufklärern. Unter den Aufklärern gab es Rassisten und Verteidiger der Sklaverei. Es gab immer auch Kräfte, die sich aufgelehnt haben gegen diese Perversion des westlichen Denkens und Handelns. Und auf was können wir uns eigentlich bei der Kritik des Kolonialismus und Imperialismus normativ berufen, wenn nicht auf das, was die Gründerväter, und es waren leider nur meistens nur Gründerväter des westlichen Projekts Ende des 18. Jahrhunderts zu Protokoll gegeben haben. Und wenn es diese Möglichkeit der Korrektur nicht gäbe, dann hätten wir keinerlei Anlass, im westlichen Projekt etwas bis heute Verbindliches zu sehen.
Ich glaube, das ist in der Tat das Innerste dieses westlichen Projekts, die Möglichkeit, den Widerspruch aus sich selbst, aus der eigenen Gesellschaft heraus zu erzeugen und dadurch die Kritik an bestimmten Verhältnissen zu fördern, die dann zur Überwindung bestimmter Verhältnisse führen kann. Aber wir erleben ja heute weltweit eine Debatte, die unter dem Stichwort Entkolonialisierung geführt wird. Und wenn ich das richtig sehe, hat diese Debatte ihren Grund darin, dass die anderen Teile der Welt selbstbewusster werden und uns unser Verhalten in der Welt in den letzten ungefähr 200 oder gar 500 Jahren vorhalten, weil sie sagen, ihr predigt ja schön Wein, aber was wir kriegen, ist Wasser. Also ihr seid diejenigen, die hehre Ziele in die Welt hinaustragen, die auch kritikfähig sind. Aber die politische Praxis der letzten Jahrhunderte war für uns in vielfältiger Weise menschenverachtend, zerstörerisch. Und jetzt melden wir den Anspruch an, die Geschichte anders zu lesen. Was bedeutet das für den Historiker, wenn er die Geschichte des Westens schreibt? Dann wird ja die Geschichte plötzlich gerät sie von außen unter Druck.
Der Westen verliert jede Glaubwürdigkeit, wenn er nicht mit radikaler Selbstkritik seine Vergangenheit aufarbeitet. Das ist das eine. Das andere, der Westen kann seine Werte niemandem aufzwingen und wo immer westliche Mächte dies versucht haben, sind sie kläglich gescheitert. Ich denke, als ein aktuelles oder immer noch aktuelles Beispiel etwa zurück an den unter falschen Begründungen erfolgten Einmarsch einer Koalition der Willigen unter Führung der USA im Irak 2003. Die Folgen können wir heute noch beobachten und sie sind katastrophal. Aber ein selbstkritisch seine Vergangenheit reflektierender Westen ist auch in der Lage, kritisch zu bewerten, was in nicht westlichen Diktaturen vor sich geht, etwa in Russland, wo Dissidenten sich genau auf die Werte berufen, auf denen der Westen beruht. Und wir haben in China in diesem 21. Jahrhundert auch erlebt, wie ein Manifest von Wissenschaftlern und Intellektuellen unter Führung des späteren Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo die Werte beschworen hat, in deren Zeichen China reformiert werden müsste. Ich glaube nicht an die Überlebensfähigkeit, an die langfristige Überlebensfähigkeit eines Systems, das seiner Gesellschaft die Menschen- und Bürgerrechte in schon totalitären Dimensionen vorenthält. Nicht nur, dass die Außenwirkung eines solchen totalitären Überwachungssystems abschreckend ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die erstarkte Mittelschicht Chinas sich mit diesem Zustand auf die Dauer abfinden wird, zumal die Erfolge des Regimes im Kampf gegen Umweltschäden ja nun sehr bescheiden sind und wo ganz offenkundig ist, dass Korruption die Legitimation dieses Systems Tag für Tag in Frage stellt. Nein, ohne Gewaltenteilung, ohne die elementaren Grundbedingungen von Rechtsstaatlichkeit ist nachhaltiger Erfolg von Regimen kaum vorstellbar. Und deswegen glaube ich nicht, dass von der Volksrepublik China auf die Dauer eine Ausstrahlungskraft ausgeht, die man vergleichen könnte mit dem, was aus den atlantischen Revolutionen im Westen hervorgegangen ist.
Aber wir erleben mit China eine Herausforderung, die wir bisher so noch nie in der Geschichte, in denen der Westen aufgetreten ist, gehabt haben. In gewisser Weise ein Menschheitsexperiment mit unabsehbaren Folgen. China hat es geschafft, ohne Demokratie, ohne Freiheit, ohne Rechtsstaatlichkeit, ein Wohlstandsprojekt aufzulegen, das seinesgleichen sucht. Noch nie ist in der Weltgeschichte in so kurzer Zeit so vielen Menschen, was Wohlstand und Lebensgrundlagen anbetrifft, geholfen worden wie in China. Das heißt, wir müssen womöglich mit der Frage leben, ist es möglich, dass Menschen durch Wohlstand zufrieden sind und gar nicht so sehr nach Demokratie trachten, sondern in erster Linie auf Wohlstand. Vielleicht haben wir ja die bundesdeutsche Demokratie nur deswegen so ruhig aufbauen können, weil es gleichzeitig ein Wohlstandsprojekt gewesen ist. Und wir denken, es sei ein Demokratie- und Wohlstandsprojekt, aber vielleicht war es.
Ja, entgegen den Annahmen des berühmten Soziologen Max Weber ist der westliche Kapitalismus in viel weiterem Umfang weltweit rezipiert worden als die westliche Demokratie, die im politischen Denken von Max Weber gegenüber dem Kapitalismus wohl eher vernachlässigenswert erschien. Das ist etwas, was in der sozialwissenschaftlichen Forschung, glaube ich, nicht hinreichend reflektiert wird. Also mit dieser Paradoxie haben wir es in der Tat zu tun. Die Volksrepublik China praktiziert einerseits Kapitalismus und andererseits ist vom Marxismus-Leninismus eigentlich nur die leninsche Rechtfertigung des Monopols der sogenannten Partei der Arbeiterklasse übrig geblieben. Dass das ein Zustand ist, der auf Dauer Bestand hat, das, wie gesagt, möchte ich sehr bezweifeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Maß an materiellem Wohlstand, was die chinesischen Kommunisten in der Tat in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben, von den Intellektuellen von den Mittelschichten als ausreichend empfunden wird, um dieses System zu bejahen. Ich glaube, dass dieses System, wenn es denn nicht die Minima des Rechtsstaats verwirklicht, in eine schwere Legitimationskrise geraten wird. Und ich betone den Rechtsstaat noch vor der Demokratie, denn Demokratie ist mehr als das Mehrheitsprinzip. Demokratie kann sich überhaupt nur da entfalten, wo bestimmte zivilgesellschaftliche Voraussetzungen gegeben sind, wo die Grundlagen der Gewaltenteilung, der Rule of Law, der Herrschaft des Rechts gewährleistet sind. Und à la longue werden die chinesischen Mittelschichten sich nicht mit dem abfinden, was dieses Regime ihnen an Freiheiten gewährt. Und das Maß an Freiheiten, das heute vorhanden ist, ist ja bereits ein geringeres, als es noch in der Zeit vor dem jetzigen Präsidenten Xi vorhanden war. Das heißt, es findet ein Abbau an Freiheiten statt, wie sich bei der zunehmenden Kontrolle des Internet zeigt. Ähnliches beobachten wir in Russland. Diese Regime arbeiten auch an ihrer eigenen Demontage, wenn sie mit der Entrechtung der Gesellschaft so fortfahren, wie dies in beiden Ländern zu beobachten ist.
Aber realpolitisch muss man doch damit rechnen, dass China weiter aufsteigt zu einer Weltmacht. Wir sind ja jetzt in einer Situation, noch sind die Amerikaner die vorherrschende Weltmacht. Aber China scheint an die Stelle zu rücken. Was heißt das, wenn China womöglich die Rolle der Amerikaner ersetzen würde in der Welt? Was würde das für eine Weltordnung bedeuten?
Zunächst einmal, nach dem Ende des Kalten Krieges schien es ja so, als habe der Westen definitiv triumphiert. Der amerikanische konservative Publizist Charles Krauthammer hat damals das Wort vom unipolaren Moment der Geschichte geprägt. Dieser Moment war von sehr kurzer Dauer. Es war westliche Arroganz, amerikanische Selbstüberhebung unter George W. Bush, dass dieser kurzen Ära der Hegemonie der USA als einziger verbliebener Supermacht ein Ende bereitete. Und wir befinden uns längst in einer neuen Form von Multipolarität, möglicherweise auch von einer sich abzeichnenden Bipolarität zwischen den USA und China. Aber eine weltweite Ausstrahlungskraft des chinesischen Modells kann ich wiederhole es, nicht feststellen. Wer könnte sich für ein solches totalitäres Überwachungssystem begeistern, wie es in China systematisch ausgebaut wird?
Ihre Beschreibung der westlichen Welt als ein normatives Projekt fußt ja auf dem Gedanken, dass es eine Fortschrittshoffnung gibt. In einer Zeit, in der uns der Fortschrittsoptimismus verloren gegangen ist und wir vielleicht auch gar nicht mehr eine Fortschrittshoffnung haben. Ist das nicht sehr irritierend für Ihren Ansatz, die Geschichte des Westens zu beschreiben als ein Projekt, das Zukunftsentwicklung möglich macht und eine gewisse Zukunftshoffnung eigentlich gibt?
Die Frage ist, ob das westliche Projekt die Summe der Errungenschaften des späten 18. Jahrhunderts, die politischen Konsequenzen der Aufklärung, die Weltgeltung des Westens überleben. Ich glaube nicht, dass es bisher Ideen gibt, die an Überzeugungskraft den westlichen Normen, wie sie in der amerikanischen und in der französischen Revolution formuliert worden, überlegen wären. Menschenfreundlichere Ideen gibt es nicht. Ob diese Ideen sich durchsetzen, das hängt vor allem vom Westen selber ab. Wenn er an seinen eigenen Errungenschaften irre wird, wenn er glaubt, man könne sich auch über die Gewaltenteilung und die Herrschaft des Rechts hinwegsetzen, dann hat er jede Chance, sich selbst zu zerstören. Und Ansätze dazu gibt es. Aber es gibt einen Maßstab, den sie an sich selber anlegen müssen und dem sie zu genügen versuchen müssen, um glaubwürdig zu sein. Das ist das eine. Und sie müssen immer versuchen, denen, die diese Werte in nicht-westlichen gesellschaftlichen Konstellationen zu verwirklichen, versuchen, moralisch zur Seite zu stehen. Dann können andere Gesellschaften dadurch ermutigt werden, bei diesen Werten sozusagen in die Lehre zu gehen, von ihnen zu übernehmen, was sie um des historischen Fortschritts willen für sich für verwirklichenswert halten. Das heißt, der Westen muss auch sich in Selbstbescheidung üben.
Bei der Lektüre Ihres Buches und dem Wahrnehmen, wie sich die politischen Verhältnisse in der Welt entwickeln, kam mir der Gedanke, alles ist möglich. Es kann auch alles verloren gehen. Also die griechisch-römische Antike ist untergegangen. Über Jahrhunderte ist in den Klöstern ihr geistiges Erbe aufbewahrt worden und dann sind in der Renaissance plötzlich die alten Gedanken wieder zu neuem Leben erweckt worden. Ich dachte, es könnte natürlich auch Heinrich August Winkler so gehen. Er beschreibt das normative Projekt des Westens. Die Geschichte geht darüber hinweg. Und in irgendwelchen, was weiß ich, säkularen Klöstern wird sie weitergetragen, aufbewahrt. Und irgendwann in ferner Zukunft wird das ein Schatz sein, den man dann hebt und wo man sagt, das waren ja kühne Ideen, die die damals gehabt haben. Wäre für uns aber keine schöne Perspektive.
Ich glaube, es kommt darauf an, dass wir alles tun, damit das westliche Projekt den Verlust der globalen Weltstellung des Westens überlebt. Also zumindest in den westlichen Demokratien selbst müssen die Ideen ernst genommen werden, auf die wir uns in Sonntagsreden so gerne berufen. Aber da stellen sich ja dann sehr bald konkrete Fragen. Ist die EU in ihrem jetzigen Zustand noch eine Wertegemeinschaft? Oder haben wir es nicht längst mit Mitgliedern zu tun, die diese Werte in Frage stellen? Von der Atlantischen Allianz, der NATO, gilt dasselbe. Sie nennt sich so gerne eine Wertegemeinschaft, aber nüchtern betrachtet ist sie es nicht, wenn Staaten wie die Türkei so agieren, wie sie es tun. Und man könnte andere Staaten nennen. Also würde ich auch verbal abrüsten und sagen, es gibt Werte, auf denen Gemeinschaften beruhen. Und wenn die nicht mehr eingehalten werden, dann gilt es zunächst einmal, die Voraussetzungen wiederherzustellen, die es rechtfertigen, von Wertegemeinschaften zu sprechen. Also ich komme immer wieder auf meinen Punkt zurück. Ich glaube nicht, dass die westlichen Werte durch irgendeine Entwicklung, die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts eingetreten ist, widerlegt worden wären. Wenn der Westen scheitert, scheitert er an sich selbst. Und wenn andere vielleicht später einmal, ich hoffe, das Intervall ist dann möglichst kurz, diese Werte wieder entdecken, dann wird man vermutlich entdecken, dass menschenfreundlichere Ideen bisher nicht gedacht worden sind.
Heinrich August Winkler war das. Und wenn Sie sein Buch lesen wollen, Werte und Mächte, eine Geschichte der westlichen Welt. 968 Seiten, erschienen vor wenigen Wochen im CH Beck Verlag. Der Preis 38 €.